Ja, das Thema, die Pfingst-charismatische Bewegung im Fokus, man könnte auch sagen, ist sie heute noch aktuell, ist das nicht alles Schnee von gestern, ist jetzt ein paar Jahre her, es war in Birma und es kam da zum Gespräch mit den verantwortlichen Leuten der baptistischen theologischen Ausbildungsstätte in Yangon. Der Pioniermissionar Birmas, Adoniram Judson, war ja Baptist, deswegen hat es dort viele Baptisten. Und da fragte ich die Verantwortlichen, hättet ihr gerne diese Videokassette von so einem ehemaligen Charismatiker zusammengestellt, damals noch digitalisiert, wie hier, sondern wirklich Video. Und die Antwort, ja, sehr gerne. Wir erleben ständig Spaltungen bei diesen Volksstämmen. Ich möchte, da könnte ich noch manches aufzählen, ich möchte ein Bibelwort voranstellen und dann in 5 Punkten versuchen, das zu beleuchten. Also einleitend 2. Korinther 11, Vers 4, ein wahrscheinlich vielen vertrautes Wort. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Das Wort hier für ertragen, das griechische Wort, das ist also unsere Art Toleranz. Und es steht dann auch noch in Vers 19 und in Vers 20 desselben Kapitels, 2. Korinther 11. Und da sagt Paulus in Vers 19, ihr tragt gern die Narren, ihr, die ihr klug seid. Und dann Vers 20, ihr tragt, wenn euch jemand zu Knechten macht. Und jetzt ist Folgendes. Ich habe dann manchmal anhand des Vers 19 Dinge erwähnt, die in meinen Augen Narretei sind. Ihr tragt gern die Narren, ihr, die ihr klug seid. Zum Beispiel Peter Wagner, in seinem Buch Herrschaftsbereich der Himmelskönigin. Er ist ja die Schlüsselfigur neuzeitlicher strategischer geistlicher Kampfführung. Und unter der Überschrift Operation Palast der Königin 1997 bis 1999 schreibt er von der Ephesusfeier am 1. Oktober 1999 war unser Finale. Sie war in jeder Hinsicht ein herrliches Ereignis. Ungefähr 5000 Menschen aus 62 Nationen versammelten sich im Amphitheater des antiken Ephesus, um zu lobpreisen, zu beten, anzubeten, die Schrift zu proklamieren und um den Herrn ohne Unterbrechung 4 Stunden lang die Ehre zu geben. Weil in Ephesus 2 Stunden lang gerufen wurde, laut Apostelgeschichte 19, Vers 28, groß ist die Diana der Epheser und deswegen angeblich da damit begann dieser Machtbereich der Himmelskönigin, der habe dort seinen Anfang genommen. Deswegen sollte dieser Bann, dadurch, dass man jetzt 4 Stunden lang am selben Ort ins Stadion zu Ephesus ruft, groß ist Jesus von Nazareth, dieser Bann gebrochen werden. Da wurde ich erinnert an Apostelgeschichte, an 2. Korinther 11, Vers 19. Ihr trage gern die Narren, ihr, die ihr klug seid. Oder ein anderes Beispiel von Jugend mit einer Mission. Am Tag, der die Welt veränderte, im Jahre 1993 beispielsweise, rekrutierten und beschäftigten unter anderem Jugend mit einer Missionsgebetsreiseteams, die an die 24 Scheitelpunkte der Welt reisten, die nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten Punkte der 6 Kontinente, um zu beten, dass die Festungen über die Kontinente niedergerissen werden und die Fülle des Reiches Gottes kommt. Auch da musste ich denken, ihr traget gern die Narren, ihr, die ihr klug seid. Aber jetzt ist eine Gefahr, dass man auf diese Leute herabschaut, das ironisch bringt, das Publikum auch zum Lächeln oder Lachen bringt, und da gibt es noch bizarrere Beispiele, aber dann ist die Gefahr des Pharisäismus und das ist nicht eine Einstellung, die Gott beglaubigt. Und jetzt sieht es so aus, als stünden wir hier und könnten die Leute abputzen, und da möchte ich folgendes Beispiel aus der Bibel bringen, dass, wenn man auch womöglich manches meint, besser zu durchschauen, deswegen nicht der bessere Nachfolger Jesus sein muss. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich, wo David den Befehl gibt, Israel zu zählen, und wegen dieses Befehls kam ja dann der Bann über das Volk. Und da spricht Joab, der Feldherr Davids. Wir lesen das in 1. Chronik 21, 3 bis 6. Joab sprach: Der Herr tue zu seinem Volk, wie es jetzt ist, 100-mal so viel hinzu. Aber mein Herr und König, sind sie nicht alle meinem Herrn untertan? Warum fragt denn mein Herr danach? Warum soll eine Schuld auf Israel kommen? Aber des Königs Wort blieb fest gegenüber Joab. Und Joab ging hin und zog durch ganz Israel und kam nach Jerusalem zurück. Levi aber und Benjamin zählte er nicht mit, denn Joab war des Königs Wort ein Greuel. Und liebe Freunde, da hat der fleischliche Joab, der nicht ein Mann war nach dem Herzen Gottes, der zwar Leute, die besser waren als er, nämlich Abner und Amasa, außerhalb des Krieges getötet. Er war der typische Machtmensch. Er konnte nicht ertragen, dass jemand vor ihn gestellt wird. Da hat er viel klarer gesehen als der Mann nach dem Herzen Gottes, David. Also das möchte ich voranstellen, wenn wir jetzt gewisse Dinge deutlich beim Namen nennen. Ich sag's jedenfalls von mir, hier steht nicht jemand, der besser ist als diese Leute. Und es war George Werver, mein geistlicher Vater, der gesagt hat, geistliche Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Es sind oft gerade die, die sich nach mehr sehnen, die dann in solche Fallen hineinstolpern und es von Herzen gut meinen. Also dieser Gefahr eingedenk. Punkt 1. Erster Punkt, Daten zum Beginn der Pfingstbewegung. Vor wenigen Jahrzehnten wäre auch noch praktisch jeder Anhänger der Pfingstbewegung hellhörig geworden, wäre ihm damals schon die Aussage und Interpretation eines bestimmten päpstlichen Gebetes zu Ohren gekommen. Doch der ehemalige Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung, Friedrich Aschoff, schrieb voll innerer Zustimmung als Beleg für diese angebliche göttliche Führung und Geistesausgießung: Es geschah zeichenhaft am ersten Tag des 20. Jahrhunderts, am 1. Januar 1901. An diesem Tag betete Papst Leo der 13. in Rom im Namen der ganzen Kirche den Hymnus zum Heiligen Geist: Komm, Heiliger Geist, Veni Creator Spiritus. Am gleichen Tag erlebte eine evangelische Bibelschülerin in Topeka, Kansas, USA, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ein Geschehen, das neben den Ereignissen in der Azusa Street in Los Angeles, also April 1906, wir haben es ja heute Vormittag gehört, zur Geburtsstunde der Pfingstbewegung gezählt wird. Und tatsächlich, Agnes Osman hat an diesem Tag in Zungen geredet und man nennt es in den eigenen Reihen den Beginn, die Geburtsstunde der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Das war also aus geistlicher Gemeindeerneuerung ein Zitat von Januar, März 2004. Jetzt mache ich hier eine Klammer auf und der Augenzeuge ist auch unter uns, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Derselbe Friedrich Aschoff leitet ein Seminar zum Thema der prophetische Dienst beim Gemeindekongress 1993 in Nürnberg. Phil Elston von den Kansas City Propheten forderte beim Seminar das anwesende Publikum auf, man möge ihm die Handflächen zeigen. Gott würde dadurch besondere Einsichten geben. Und ich habe es mit eigenen Augen auf einem Videoclip gesehen. Die Leute standen auf, zeigten ihre Handflächen und Phil Elston und andere Kansas City Propheten begannen zu weissagen. Für Friedrich Aschoff war dies die Gabe der Prophetie, die nun in unseren Tagen der Gemeinde vermehrt gegeben werde. Es überraschte Herr nicht, dass Insider die charismatische Bewegung als die weiße Schwester der Esoterik beziehungsweise der New Age-Bewegung bezeichnen. Und so empfiehlt zum Beispiel Chuck Pierce, das ist ein einflussreicher Mann in der amerikanischen Szene der sogenannten Allianz der Apostel, deren Vorsitzender Chairman Peter Wagner ist. Allianz der Apostel und Propheten, ein gewisser Chuck Pierce. Er empfiehlt sein Salböl Freiheit mit dazugehöriger Kerze an für nur $20. Es soll den Christen an Ostern erinnern. Wir nennen es Öl der Freiheit. Salbe deine Türpfosten damit und proklamiere, dass jede Strategie des Feindes an dir vorübergeht und du für die Zukunft freigesetzt wirst. Benutze das Öl das ganze Jahr hindurch, bis du in dein neues Land eingetreten bist. Und so weiter. Zum Wesen der Magie gehört, dass man über Gott verfügen kann, anhand von gewisser einzuhaltender ritueller Abläufe. Und ein Beispiel, ihr könnt es auf dieser DVD-Kassette hören, beziehungsweise sehen, wie Bonke siebenmal ins Mikrofon hineinruft, hintereinander, I release the fire of the Holy Ghost. I release the fire of the Holy Ghost. Ich setze das Feuer des Heiligen Geistes frei. Der Heilige Geist ist Gott. Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Und es sagte der Gründer einer Bibelschule, merken wir uns diesen Satz, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe in der Gemeinde, wenn sie gehorcht, und die gefährlichste, wenn sie versucht, ihn zu manipulieren. Zurück zum Beginn der Pfingstbewegung. Über ihre Anfänge heißt es im Bericht eines sehr objektiven Zeitzeugen, G.H. Lang, folgendes, Zitat: Eine weitere Sache verdient besondere Erwähnung, weil sie einen Test für manch andere entscheidende Fragen liefert. Von allen Anfang an und während all der ersten frühen Jahre wurde ständig behauptet, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Viele dieser Äußerungen waren ziemlich bestimmt. Wie der Herr wird dieses Jahr wiederkommen. Also wir sind 1906, Beginn der Pfingstbewegung. Oder innerhalb von 2 Jahren. Oder dies ist der letzte Winter, bevor er kommt. Wenige würden von sich selber raus so etwas zu sagen wagen. Dies lässt auf eine äußere fremde Quelle oder Eingebung schließen. Aber diese Quelle konnte nicht der Geist der Wahrheit sein. Diese falsche Vorhersage war so beständig, so eindrücklich, so universell, dass sie ein Hauptkennzeichen der ganzen Bewegung von Anfang an darstellte. Dies ruft schwere Bedenken bezüglich der treibenden Kraftquelle hervor. Aktueller war ein Ideaspektrum nachzulesen, und zwar war das Jahr 2001, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da hat wiederum eine unverdächtige Quelle, nämlich der ehemalige Direktor des Theologischen Seminars der Pfingstgemeinden Berühr, Richard Krüger, also der Leiter der pfingstlichen Ausbildungsstätte, inzwischen im Ruhestand, in der Zeitschrift Wort und Geist über unerfüllte Weissagungen geklagt. In den 90er Jahren seien Erweckungsprophetien angesichts der Jahrtausendwende immer stärker geworden. Dabei hätten auch bekannte und international tätige Verkündiger Details und Zeiten angegeben. In einem Fall sei Berlin zur Hauptstadt der endzeitlichen Pläne Christi erklärt worden, um von dort aus die Gräben zwischen den Völkern zuzuschütten. Inzwischen gilt ja Berlin als die Hauptstadt der Homosexuellen Europas, wenn man so sagen darf, oder des Atheismus. Krüger: Eine nüchterne Betrachtung wird angesichts der Situation unseres Landes der Erweckungssehnsucht zustimmen, aber die Augen vor der Nichterfüllung vieler Prophetien nicht verschließen können. Also hier ein ehrlicher Mann. Es gebe in Deutschland, Zitat, bereits ein Heer von enttäuschten und verwirrten Leuten. Ihre Erwartungen hätten sich trotz immer neuer Ankündigung nicht erfüllt. Manche Menschen hätten sogar am Glauben Schiffbruch erlitten. Das ehemalige Präsidiumsmitglied des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden fragt: Ist das ein Preis für Prophetie und Warten auf Erweckung? Wenn ja, ist er zu hoch. Und dann: Die Propheten gestünden selten oder kaum Irrtümer, Übertreibungen oder überhöhte Wunschvorstellungen ein. Es war Januar 2002, Ideaspektrum. Dazu jetzt die biblische Diagnose, die ja eigentlich schon durchgeklungen hat. Also zweiter Punkt, biblische Diagnose. Erster Punkt, Beginn dieser Bewegung, biblische Diagnose nach 5. Mose 18, die Verse 21 und 22, ist das ja der klassische Test für den falschen Propheten. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken, welches Wort der Herr nicht geredet hat, wenn der Prophet redet in den Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es trifft nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat's aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Für mich ist es eine Erfüllung von Matthäus 24, Vers 11. Wir sind in der Wiederkunftsrede unseres Herrn und da sagt der Herr, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also sie werden Erfolge haben, zahlreich. Und dann kommt interessanterweise, jetzt sagt Luther, weil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Da steht wörtlich Gesetzlosigkeit, die Anomia. Und ich darf das hier sagen, es kennen auch einige aus meinem Munde, der wahre Gradmesser geistlicher Vollmacht, geistlicher Kraft ist nie Zeichen und Wunder. Begriffe, die ja in den Parousie-Passagen der Bibel ohne Ausnahme immer in Verbindung mit Verführung stehen, sondern auf moralisch-ethischem Gebiet. Und das erste Symptom, wenn die Furcht Gottes weg ist, ist die sexuelle Verwahrlosung, der Ehebruch, die Trennungen, die Unzucht. Und liebe Freunde, jüngstes Beispiel, am Wochenende war es, ich bin im Raum Heidelberg, lerne dort einen gläubigen Biologielehrer kennen, unterrichtet in einer Bekenntnisschule. Und er hat es nicht für möglich gehalten. Er bekam das neue Biologielehrbuch des Bundeslandes Baden-Württemberg und unter dieser Überschrift Aufklärung dargestellt mögliche Formen eben der sexuellen Begegnung, zwei Mädchen, zwei Jungs und auch Junge und Mädchen, völlig gleichwertig. Also wenn wir den Bruchteil einer Erweckung hätten, wäre Homosexualität kein Thema. Da wäre etwas Furcht Gottes da. Und es ist interessant, weil die Anomia, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Hier steht die Anomia und vorher viele falsche Propheten. Und wir haben einen moralischen Niedergang wie noch nie. Und wir haben immer mehr Propheten und Prophetenämter und prophetische Dienste. Wir haben wiederum unter diesem Punkt 2 biblische Diagnose eine interessante Parallele, auch wenn es nicht diesen endzeitlichen Charakter hat. In der berühmten Bergpredigt Matthäus 7, Vers 21 bis 22, wo der Herr sagt, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Und dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Täter der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Also es passt in das Bild, wenn ich die Bibel wirklich als Kompass nehme, einer auflösenden sittlichen Norm in einer Zerschlagung der Gebote Gottes, der Ordnungen Gottes. Und da ist ja Gender Mainstream jetzt eigentlich die schlimmste Ausreifung, dass in dieser Zeit immer mehr Propheten auftauchen. Punkt 3, Zitate von den eigenen Leuten, also Anhängern dieser Strömungen. Weil wir ja die 100-Jahr-Feier haben, deswegen hier ein Zitat aus unverdächtiger Quelle. Also 100-Jahr-Feier jetzt des Beginns der Pfingstbewegung. 2009 ist 100-jähriges Jubiläum der Berliner Erklärung. 1907 kam ja die Pfingstbewegung nach Deutschland. Wir haben es heute Morgen gehört. Und 1909 September Berliner Erklärung. Aber anlässlich der 100-Jahr-Feier in Los Angeles, die da groß gefeiert wurde, im April 2006, eben ganz neu 100 Jahre Wiederholung der Apostelgeschichte, sagte ein selber Pfingstpastor, ein Pastor, ein ehemaliger der Assemblies of God, der Pfingstgemeinde Amerikas, Bob Dewey. Er sagte, die Rednerliste liest sich wie die Who is Who der Irrlehrer, sodass man sich fragen muss, ob die gesamte Pfingstbewegung nicht ein Tummelplatz für Irrlehrer aller Farben und Schattierungen wird. Wenn die Azusa Street 100-Jahr-Feier kennzeichnend für die Bewegung im Allgemeinen ist, dann ist dies bereits geschehen, sagt ein völlig unverdächtiger Mann. Ähnlich ein bekanntes Zitat sagt dieser Charismatiker McConnell, selber Charismatiker: Von ihren Anfängen bis in die Gegenwart hat die charismatische Bewegung eine fehlerhafte Offenbarungslehre vertreten. Wenn sie sich nicht einer sauberen hermeneutischen Auslegung des Wortes Gottes verpflichtet, wird unsere Bewegung für eine endlose Serie prophetischer Offenbarer und ihrer bizarren Lehren ein willfähriges Opfer sein. Dann war ja am 12. August letzten Jahres der Scherbenhaufen da von dieser Erweckung, die angeblich Erweckung, die da begonnen hatte am 2. April letzten Jahres, also ziemlich genau ein Jahr her. Diese schillernde Gestalt Todd Bentley, er trat von allen seinen Diensten zurück an diesem 12. August, nachdem eine wiederholte außereheliche Beziehung von ihm mit seinen Mitarbeiterinnen bekannt geworden war. Inzwischen steht man vor einem Scherbenhaufen. Bei ihm trat auch ein Alkoholproblem auf. Man nannte das erst die größte Erweckung in der Kirchengeschichte, das erste Mal, dass eine Erweckung über Internet gelaufen ist, und dann ein Scherbenhaufen. Und jetzt hat man ja in Allianzkreisen sich im Großen und Ganzen mehr und mehr angepasst. Man will mehr und mehr Adaption und nicht mehr Konfrontation, Kasseler Erklärung und so weiter. Und jetzt treten Charismatiker selber mit zum Teil ganz verblüffenden Äußerungen an die Öffentlichkeit. So schrieb der einflussreiche Charismatiker Lee Grady. Er ist Herausgeber der amerikanischen Zeitschrift Charisma Magazine. Nach diesem Desaster von Lakeland. Er zitiert einen anderen Pfingstevangelisten, der sagte zu mir, Zitat: Jetzt bin ich davon überzeugt, dass ein großer Teil der charismatischen Bewegung dem Antichristen folgen wird, wenn er auftreten sollte. Denn sie haben kein geistliches Unterscheidungsvermögen. Aua, hoffentlich lernen wir dieses Mal unsere Lektion und begegnen dem nächsten Schwindler mit größerer Vorsicht. Da stockte mir schon etwas der Atem, weil das war ja das, was ich versuchte seit Jahrzehnten aufzuzeigen, dass hier ein antichristlicher Geist ist, und habe deswegen auch manche Prügel einstecken müssen, und jetzt sagt es eine unverdächtige Quelle. Und noch erstaunlicher, einer der Väterfiguren der charismatischen Bewegung, Derek Prinz, ein brillanter Mann mit zum Teil sehr guten Aussagen, anderes wieder ganz typisch meiner Erkenntnis nach Lehren der Dämonen. Und das ist auch so ein Beispiel, wo wir nicht richten sollen. Die meinen es sicher von Herzen gut und auch viel Gutes gesagt hat und wahrscheinlich auch unser Bruder ist. Aber wir sollen die Geister prüfen. Und jetzt hat dieser Derek Prinz, und als er 2003 starb, schrieb die deutsche Zeitschrift Charisma, einer unserer Väterfiguren hat uns verlassen. Er hat Folgendes gesagt: Nach über 50 Jahren Dienst in der pfingstlich-charismatischen Bewegung fasst er die Gründe für seine Beobachtung zusammen, dass nämlich seiner Meinung nach die Charismatiker zu der Gruppe von Menschen gehören, die am allermeisten gefährdet sind, vom Antichristen verführt zu werden. Er nennt drei Ursachen für diesen geistlichen Zustand der charismatischen Christen. Erstens, die Charismatiker kennen ihre Bibel nicht. Zweitens, die Charismatiker suchen und folgen kritiklos geistlichen Führern. Drittens, die Charismatiker halten alles Übernatürliche für das Wirken Gottes. Was ein zutiefst heidnischer Ansatz ist. Aber jetzt dürfen wir ruhig selbstkritisch werden. In unseren eigenen Kreisen sinkt ebenfalls der geistliche Grundwasserspiegel. Man kann auch in unseren Kreisen nicht mehr sagen, ihr kennt ja das Wort Gottes. Und wie ich es manchmal gesagt habe, wir leiden womöglich unter einer geistlichen Magersucht. Und im Evangelikallager hat sich in immer mehr Kreisen das Vermächtnis von Francis Schaeffer verblüffend erfüllt, wie ich es vorhin kurz gestreift habe. Er beklagt in seinem letzten eigentlich prophetischen Werk die große Anpassung, The Great Evangelical Disaster, wie man eindeutige Positionen, zum Beispiel auch die Bibelfrage, immer mehr preisgibt und die Anpassung sucht, um ja keine Konfrontation mehr hervorzurufen. Und jetzt lese ich etwas vor und jetzt überraschen uns Charismatiker selber mit ganz deutlichen Aussagen und das ist schon beeindruckend. Und eine Schlüsselgestalt und ein ganz einflussreicher und zu diesen obersten Gehörenden in dieser Koalition der Apostel und Propheten und dieser charismatischen Bewegung ist ein gewisser Dutch Sheets, wobei ich bekennen muss, dass bis vor kurzem mir der Name auch nichts gesagt hat. Als ich das erste Mal den Namen las, fragte ich, was sollen holländische Leintücher? Aber dann kam ich drauf, Dutch Sheets ist ein Eigenname. Also einer der bekanntesten Charismatiker und Propheten in den USA. Er ist mit Peter Wagner dadurch auch in globalen Einfluss. Und da schreibt er, nachdem er vorher sagt, man weiß, ich bin Charismatiker und deswegen sage ich euch jetzt einmal sozusagen ungeschminkt die Wahrheit, schenke ich euch reinen Wein ein. Da ich selbst ein Produkt dieser Bewegung bin und viele mich als Charismatiker bezeichnen würden, kann ich hier mit gutem Gewissen herumhacken, dass ich meine Kommentare nicht als destruktive Kritik verstehen. Außerdem kenne ich diese Bewegung, da ich ja selbst dazugehörte, besser als irgendwelche andere Gruppierungen. Und dann sagt er unter dem dritten Punkt, das ist die Schwäche unserer Methoden. Wir stützen uns beim Bau nicht darauf, dass der Heilige Geist uns ausrüstet, also das war die Betonung von unserem Bruder Wolfgang Nestvogel in seinem Referat, sondern auf magische Formeln, Publicity, Sensationslust, prominente Namen, Wunder, die Geistesgaben, innovative Ideen. Alles, was Spannung und Begeisterung verspricht. Gewöhnlich geraten wir in dieses Fahrwasser, weil es schneller und einfacher ist, auf diese Art zu bauen. Manchmal wird dadurch zwar Größe erzeugt, selten jedoch Langlebigkeit. Diese Schwäche führt zu einem, wie ich es nenne, Placebo-Christentum. Es sieht von außen gut aus, doch im Inneren fehlt es an Substanz. Und in Zusammenhang mit dieser desaströsen Entwicklung in Lakeland, Todd Bentley, also ein Jahr her, sagt er mehr als selbstkritisch, wir, die Leiter der charismatischen Bewegung, haben ein Tiefstmaß an Unterscheidungsvermögen erreicht. Zurück zum Beginn, was ich zitiert habe, 2. Korinther 11. Wenn ich einer Gemeinde vorwerfen muss, ihr ertragt einen anderen Geist recht gerne, und Paulus gebraucht nicht den Konjunktiv, nicht die Möglichkeitsform, sondern den Indikativ, die Wirklichkeitsform, dann kann man dieser Gemeinde nicht sagen, dass sie die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Und jetzt gibt er das mit anderen Worten zu. Wir haben ein Tiefstmaß an Unterscheidungsvermögen erreicht. Offen gesagt, wir versuchen oft nicht einmal Dinge zu prüfen. Wir gehen davon aus, dass eine Person alleine aufgrund ihrer Gaben, Charismen, der Größe ihrer Dienste oder Gemeinden oder ihrer Wunder, die sie wirken, glaubwürdig sind, statt deren Charakter, Lebenswandel und geistliche Reife zu beurteilen. Wir sind als Leiter nicht anders als die Welt um uns herum, was unsere Maßstäbe von Erfolg angeht. Wir waren unbeschreiblich leichtgläubige Leiter, die leichtgläubige Schafe hervorgebracht haben. Also wenn ich das so sagte, da hätte ich nicht die Freiheit. Und ich käme mir vor als jemand, der da einfach richtet Und man könnte zu Recht sagen, schau in die eigenen Kreise, sieht auch nicht viel besser aus. Aber hier ein Spitzenmann der eigenen Bewegung. Er klagt weiter, das ist eine Epidemie in der Gemeinde geworden. Leiter können jahrelang in Sünde leben, Ehebruch, Homosexualität, Finanzbetrug, Drogen und so weiter, und niemand merkt etwas. Leiter können einen für Christen völlig unakzeptablen Lebensstil führen und dennoch ihre Fernsehdienste und ihr ausschweifendes Leben behalten. Im Namen der Gnade, der Barmherzigkeit und der Vergebung haben wir die Maßstäbe so lange heruntergeschraubt, bis keine mehr vorhanden waren, sagt Datschid. Wir, die Leiter der charismatischen Bewegung, haben auf Show, Sensationen, Innovationen, Programme, Persönlichkeiten und Charismen gebaut. Die Frucht davon ist Oberflächlichkeit, falsche Bewegungen, zu junge Leiter, die unreif und bewährt sind, ein Mangel an biblischer Lehre, Dienste und Gemeinden, die Menschen statt Christus in den Mittelpunkt stellen, humanistische, selbstsüchtige Christen, die nichts von Hingabe und Opferbereitschaft wissen, Christen ohne Unterscheidungsvermögen, christliche Superstars, ein pervertiertes und kraftloses Evangelium, gebetslose und schwache Christen, Menschenfurcht statt Gottesfurcht. Wir sind dafür verantwortlich, nicht der Teufel, denn er nimmt nur das, was er von uns empfängt. Also das ist eine verblüffende Diagnose. Wir dürfen sie streckenweise ruhig auch in unser eigenes Stammbuch schreiben. Und wir müssen mit einer Zunahme solcher Bewegungen rechnen. Und warum? Punkt 4, der biblische Befund. Also Punkt 3 waren Zitate von unverdächtigen Quellen, von eigenen Leuten. Und Punkt 2 hatten wir biblische Diagnose. Punkt 1, Zitate zum Beginn. Punkt 4 jetzt, der biblische Befund. Und die habe ich interessanterweise von William Auvenil gelernt. Als ich noch relativ jung im Glauben war, hat er mir die Parallele von Hebräer 2, 4 und 2. Thessalonicher erklärt. Und da hatte ich einen Aha-Effekt. Das war für mich wirklich eine geistliche Erweiterung, ein Einblick. Wir waren ja mal sehr gut verbunden. Und aufgrund dieser Parallele von Hebräer 2, 4 und 2. Thessalonicher 2, 9 gelangt man zu der Schlussfolgerung, dass die heutigen Praktiken in der charismatischen Bewegung im Großen und Ganzen als unbiblische Nachahmung der apostolischen Zeichen einzustufen sind. Dies entspricht auch der Identität der drei Begriffe in den obigen Bibelversen. Es werden die genau gleichen Worte im Griechischen verwendet, nämlich Zeichen, Wunder und Taten, Semaion, Teras, Dynamis. Gott hat sein Wort beglaubigt mit Zeichen, Wundern und Taten. Einmal in Verbindung mit dem Heiligen Geist, Hebräer 2, Vers 4. Und im 2. Thessalonicher Brief jedoch, und damit die Zeit vor der Wiederkunft unseres Herrn, in Verbindung mit Täuschung und Lüge. Und da sagt er auch in Nil, O-Ton, ich muss aufgrund der biblischen Prophetie annehmen, am Ende der Tage wird eine Bewegung kommen, die aussieht wie die Urgemeinde. Es stehen die genau gleichen Begriffe in 2. Thessalonicher 2, 9 wie in Hebräer 2, 4. Gott hat beglaubigt mit dem Heiligen Geist, mit Zeichen, Wunder und Taten und hier lügenhafte Zeichen, Wunder und Taten. Im Griechischen die genau selben Begriffe. Und da sagte er, hätte ich nie von einer Pfingst- oder charismatischen Bewegung gehört, müsste ich aufgrund der biblischen Prophetie annehmen, ja genau so etwas muss wieder kommen, aber eben diesmal in der Macht der Verführung. Und dies erklärt auch, warum sich Anhänger dieser Strömungen gewöhnlich auf Apostelgeschichte berufen, wo Gott tatsächlich diese Neuanfänge sichtbar begleitet hat und warum diese Strömungen vor der Wiederkunft Jesu wachsen müssen. Und man kann sich echt fragen, wenn das so weitergeht, wer wird dann selig? Wer wird dann nicht erfasst von diesem Sog? Und hier steht ja nicht jemand, der besser ist. 2. Thessalonicher 2, Vers 11 erwähnt er noch, wie Gott eine Energie, kräftige Energie der Verführung schicken wird. Und wir sind ja Augenzeugen dieser Geisterinvasion, dieser Okkult- und New-Age-Erweckung. Und die Leute nehmen das dann oft eben auch in Form so einer Energie von Hitze oder elektrischen Strom und Wärme, die ihren Körper durchzieht, wahr. Und das ist bei ihnen oft verbunden, ähnlich wie bei einer Droge, mit unglaublichen Glücksgefühlen. In Ansätzen kenne ich das selber. Und durch all diese Betrügereien ist mir dann ein Satz doch merkwürdig nachgegangen, wo der Herr Jesus sagt in Lukas 11, Vers 32, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wir müssen einen weiteren Hinweis vielleicht noch, möchte ich erwähnen. Auch das kennen etliche schon aus meinem Munde. Wir haben ja in Lukas 16 diese berühmte Geschichte von dem reichen Mann und den armen Lazarus. Und wir lesen in Vers 23, dass der reiche Mann nun im Hades, im Totenreich ist. Und dann möchte er evangelisieren. Und wir lesen in Offenbarung 6, Vers 8, da heißt es, der vierte Reiter hieß Tod und nicht die Hölle, wie Luther sagt, sondern der Hades, das Totenreich, folgte ihm nach. Also vor der Wiederkunft Jesu, der Sichtbaren, ein Dammbruch des Totenreiches. Und parallel damit, der reiche Mann ist ja jetzt im Totenreich und jetzt möchte er evangelisieren, buchstäblich mit jemandem, der von den Toten zurückkehrt. Wir kennen ja die Geschichte, wo er dann bittet, so bitte ich dich, Vater Abraham, schicke den Lazarus in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, dass sie nicht kommen an diesen Ort der Qual. Und die Antwort Gottes durch Abraham, sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören, akuo. Die Verkündigung des Evangeliums verbindet sich mit Hören im Neuen Testament eigentlich durchweg. Und jetzt kommt das Nein aus dem Totenreich. Nein, Vater Abraham, wenn jemand von den Toten auferstünde und zu ihnen ginge, würden sie Buße tun. Und Bonke hat ja buchstäblich mit jemandem, der angeblich von den Toten zurückkam, diesen Pfingstprediger aus Nigeria, Daniel Etchukwu, hat er ja evangelisiert. Und die Antwort Gottes durch Abraham, hören sie Mose und die Propheten nicht, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Also nochmals, je mehr das Totenreich sich ausbreitet, wir diese Invasion haben des Okkultismus, des New Age, der Wahrsagerei, diese ganzen Dammbrüche der Esoterik, haben wir parallel damit Vorschläge, Zeichen, Wunder müssen her. 5. Punkt, wo ist der Ausweg? Also in keiner Weise von oben herab. Ich habe deswegen mit Vorliebe die eigenen Leute zitiert, die Mut haben, womöglich mehr Mut als manch einer von uns, wenn er mal eine Diagnose geben müsste über seine eigenen Strömungen, sei es Brüderbewegung oder Gemeinschaftsbewegung oder Gemeinschaftskreise. Zunächst eine Warnung, Punkt 5, wo ist der Ausweg? Wir sehen im evangelikalen Lager immer mehr eine schleichende Aufgabe der Autorität der Heiligen Schrift. Nochmals Francis Schäfer, der vor dieser allmählichen Anpassung der Evangelikalen warnte. Nun ist eine der profiliertesten und entschiedensten Kämpferinnen gegen den Sauerteig der Bibelkritik vor wenigen Tagen leider von uns gegangen, Dr. Eta Linnemann. Und sie sagte zur Kritik an einer fundamentalistischen Bibelauslegung, Zitat, gefährlich ist es nicht, das irrtumsfreie Wort Gottes wortwörtlich zu nehmen, gefährlich ist es, das nicht zu tun. Wie ist jetzt die Antwort? Wenn jemand in unsere Kreise kommt, dann stellen die sehr oft und diese Strömungen eine richtige Diagnose. Uns fehlt Kraft, uns fehlt Vollmacht. Und dann wird eine falsche Therapie angeboten. Das ist ja oft so. Berühmtestes Beispiel, die Machtübernahme der Nazis. Hitler hat zu Recht das Unrecht des Versailler Vertrags und die Arbeitslosigkeit instrumentalisiert. Die Diagnose stimmte. Er schien es auch scheinbar zu lösen. Aber wie es ausgegangen ist, hat die Geschichte gezeigt. Man stellt eine richtige Diagnose und dann bietet man uns eine Schnellmethode an. Wir brauchen die Charismen. Wir brauchen die Gaben. Du brauchst diese besonderen Erfahrungen. Ruhen im Geist, erschlagen werden im Geist, womöglich Zungenreden. Und ich kenne diese Sehnsüchte aus meinem eigenen Herzen. Ich bin ja durch Wilkersons Buch Kreuz- und Messerhelden da hineingeraten. Der Mann, der jetzt kein Zungenreden mehr öffentlich duldet. Auf die Frage, warum, sagte er, David Wilkerson, it's always so disruptive, das ist immer so störend. Es wird uns eine Schnellmethode angeboten und wir haben nur einmal in der Bibel eine Schnellmethode. Auch das kennen schon einige. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater seinem Sohn entgegenläuft. Und das habe ich gelernt bei Wilhelm Busch in seinen Predigten, in dem Gleichnis, über das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Da stellt er die Frage, wem läuft der Vater entgegen? Den Großen dieser Welt, den Heiligen, den Frommen, den Kirchenchristen? Nein, dem Sünder, der um Gnade fleht. Vater, ich habe gesündigt. Und da gerät der Himmel in Bewegung. Und ich habe hier nur eine Schnellmethode anzubieten, für euch und auch für mich, dass wir uns neu dem Antlitz Gottes stellen und bekennen, wie es aussieht und vor Gott ehrlich sind. Und dann dürfen wir auch wissen, dass uns in gewisser Hinsicht, ja, im Laufschritt die Gnade, die Gegenwart, der Segen Gottes zuteil wird. Und wir wissen ja auch, die Sendschreiben, da werden traurige Diagnosen gestellt. Keiner Gemeinde sagt der Herr, du brauchst mehr Charismen, du brauchst neue Methoden, du brauchst mehr Techniken, die die Welt oder dergleichen oder die Psychologie dir liefert. Aber achtmal sagt er, tue Buße. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, du weißt, hier steht nicht jemand, der besser ist. Ich möchte danken für den Mut derer, die zu diesen Strömungen gehören und so deutliche Worte verwenden. Wir wollen uns nicht über sie erheben. Sie haben oft mehr Eifer als unser einer. Aber du kannst schenken, dass sich dieses Wort aus dem 2. Timotheusbrief erfüllt, dass man mit Sanftmut zurechtweise die Widerspenstigen. Ob ihnen Gott etwa Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen, dass sie wieder nüchtern würden aus des Teufels Strick. So schenk du Buße, Herr, bei denen, die diese Dinge nicht so sehen wollen und auch bei uns, wo wir es nötig haben, damit du neu segnen und wirken kannst. Wir bitten das in deinen treuen und kostbaren Namen. Amen.